Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Ich habe heute einen Fall mitgebracht, der mich, zu dem ich inspiriert wurde. Denn ich war in den letzten Wochen im Urlaub in Malta. Man sagt immer auf Malta, weil das eine Insel ist, aber eigentlich ist es auch in Malta, weil Malta ist auch ein Land.
Ich hätte jetzt gesagt auf Malta, aber ist ja wurscht. Du warst in auf Malta.
Genau. Habe mir diese sehr, sehr, sehr geschichtsträchtige Stadt Valletta und insgesamt das sehr geschichtsträchtige Land Malta angeschaut. Für diejenigen von euch, die es nicht wissen, das war, Malta ist sehr bekannt für die Geschichte der Kreuzritter bzw. Ordensritter. Und es gibt ja nicht umsonst auch den Malteserorden und sowas. Rein geschichtlich betrachtet kann ich Malta auf jeden Fall empfehlen, weil sehr spannend, was die Geschichte angeht. Und tatsächlich auch unglaublich gut erhalten. Also ich war wirklich beeindruckt, weil man an manchen Stellen das Gefühl hat, dass man wie durch so ein Freiluftmuseum läuft. Also einfach, als wäre die ganze Stadt ein riesiges Museum zu teilen, weil die Sachen einfach erhalten sind und super alt sind und du eigentlich überall irgendwas Geschichtsträchtiges entdecken kannst. Und es hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Aber da ich natürlich ja auch im Urlaub Babsi von Blackbox bin, nehme ich natürlich meine Blackbox-Brille überall mit hin.
Blackbox schläft nie.
Das heißt, als ich in Valletta war und da durch die Straßen geschlendert bin, bin ich an einem Mahnmal vorbeigelaufen. Und weil da ganz viele Blumen und Kerzen und Fotos waren und ich mich gefragt habe, was das ist, bin ich ein paar Schritte näher gegangen und habe dort ein Mahnmal für eine Journalistin gefunden. Und weil ich neugierig bin und weil ich dachte, vielleicht ist es auch was Interessantes für unseren Podcast, habe ich die Geschichte hinter diesem Mahnmal recherchiert und daraus quasi diese Folge gemacht. Denn es geht heute um das Thema Korruption.
Spannend. Hast du ein Foto von dem Mahnmal gemacht?
Natürlich. Das posten wir auf Instagram. Ich habe Fotos gemacht davon und habe die für euch mitgebracht, quasi aus dem fernen Malta, genauso wie diesen Fall. Und dachte mir, Korruption und die Psychologie hinter Korruption finde ich eigentlich ziemlich interessant. Und habe dann noch auf Malta, in Malta, angefangen zu recherchieren, auch was die psychologischen Hintergründe von Korruption angeht. Und da gibt es erstaunlich viel. Also für mich erstaunlich, weil ich dachte, auf der einen Seite Wirtschaftskriminalität, natürlich gibt es dafür super viel. Aber auf der anderen Seite ist das ein so anderes Format als das, was wir sonst machen.
Ja.
Weil es so eine, also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es fühlt sich an wie ein bisschen ein anderes Thema, als wir es sonst machen, weil wir normalerweise ja über psychische Erkrankungen von Tätern sprechen oder an sich über psychische Erkrankungen. Und Korruption ist keine psychische Erkrankung, sondern ein Phänomen, das sich in bestimmten Umgebungen häufiger oder weniger häufig zeigt, aber was natürlich ebenso stark mit Psychologie zusammenhängt. Von daher hoffe ich, ihr seid genauso gespannt, wie ich es war.
Ich bin es auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja auch schon psychologische Phänomene behandelt hier. Von daher finde ich, Korruption passt gut rein. Ich habe mich damit auch noch nie beschäftigt. Von daher werde ich mich jetzt einfach zurücklehnen und zuhören. Dieses Mal ist nämlich mal wieder eine Folge, wo ich den Fall noch nicht kenne. Das heißt, ich werde genauso wie ihr Hörer diesen Fall jetzt zum ersten Mal hören und bin schon sehr gespannt, worüber wir sprechen werden.
An der Stelle noch eine in Anführungszeichen Triggerwarnung. Für mich hat dieser Fall und das, was dabei herausgekommen ist, an meiner Perspektive auf Malta einiges geändert. Von daher vielleicht verändert, wenn ihr so Malta als krasses Urlaubsparadies betrachtet und diese Perspektive habt, dann Triggerwarnung an der Stelle, der Fall könnte das ändern. Ach so, und letzte Anmerkung vor diesem Fall. Die Thematik, in die ich mich da reinbegeben habe mit diesem Fall, war so ein bisschen so ein Rabbit Hole. Also egal, wie tief ich eingestiegen bin, es gab immer noch mehr zu wissen und noch mehr Dinge, die passiert sind und noch mehr Dinge, die passiert sind. Die ein oder andere Information habe ich stark runtergekürzt, weil wir sonst 3 Jahre hier gesessen hätten. Und ja, vielleicht sprechen wir nachher noch über ein paar Sachen. Aber nur für euch zur Info, ich habe mein Bestes gegeben, es auf eine logische Menge runterzukürzen, damit das Wesentliche rauskommt. Verzeiht mir also, wenn ich nicht alle Informationen mit reingepackt hätte, weil das wäre einfach zu lang geworden. Uhr, 16. Oktober 2017. Eine asphaltierte Straße inmitten von Feldern, einzelnen Häusern und kleinen Zäunen. Für Mitte Oktober ist es an diesem Tag immer noch recht warm in dem kleinen Dorf Bitnia in Malta. Daphne Caruana Galizia verlässt an diesem Tag ihr Haus, steigt in ihren Wagen und fährt vom Grundstück. Tausende Male ist sie die staubige Straße nach Mostar schon gefahren. Daphne lebt seit vielen Jahren hier, hat 3 Söhne, alle sind schon erwachsen. Während Daphne die ersten 100 Meter zurücklegt, drückt einige Kilometer entfernt ein Mann auf einem Boot an der Küste stehend auf seinem Handy auf die Sendentaste. Sekundenbruchteile später explodiert der gemietete weiße Peugeot 108 von Daphne Galizia. Durch die Wucht der Explosion wird das Auto in mehrere Teile zerfetzt und über die Steinmauer an der Straße geschleudert, wo es brennend liegen bleibt. Daphne Galizia ist sofort tot. Die Explosion ist so heftig, dass sie im Umkreis mehrerer Kilometer zu sehen ist. Sofort rennt Daphnes Sohn Matthew aus dem Haus. Später schreibt er in einem Facebook-Post: Ich bin durch das Inferno auf dem Feld gerannt, habe nach einer Möglichkeit gesucht, die Wagentür zu öffnen, habe Polizisten angeschrien, die mit einem Feuerlöscher auftauchten. Ich werde das mein ganzes Leben lang nicht vergessen können. Daphne Caruana Galizia wird als Daphne Ann Vella am 26. August 1964 in Sliema, Malta, als älteste von 4 Töchtern geboren. Zu diesem Zeitpunkt ist Malta noch britische Kolonie. Einen Monat später wird Malta unabhängig. Es ist eine unglaubliche Zeit für die maltesische Bevölkerung. Daphnes Eltern sind durchschnittliche Bürger. Ihr Vater vertreibt Fahrstühle und ihre Mutter ist Hausfrau. Daphne besucht die katholischen Schulen und erhält dort die beste Bildung, die man in Malta bekommen kann. Ihre Eltern legen großen Wert darauf, dass ihre Kinder sich an die Etikette halten und gebildet sind. Anfang der 80er versucht die Labour-Partei in Malta dann, den katholischen Schulen das Erheben von Gebühren zu verbieten. Es kommt zu massiven Protesten, denn durch diese neue Regelung drohen zahlreiche Schulschließungen. Neben vielen anderen Menschen steht auch die 19-jährige Daphne in den Straßen Maltas und demonstriert. Nach nur kurzer Zeit wird sie festgenommen. Was Daphne in den Stunden nach ihrer Festnahme erlebt, wird von unterschiedlichen Personen anders beschrieben. Daphne selbst sagt, sie sei in einem fäkalienverschmierten Raum 27 Stunden festgehalten worden. Dort habe der Polizist Anglu Farugia sie misshandelt und gezwungen, ein vorformuliertes Geständnis zu unterschreiben. Als die junge Frau die Geschichte öffentlich macht, geht die Polizei erfolgreich gerichtlich dagegen vor. Nur wenige Jahre später heiratet Daphne und bekommt mit 21 ihren ersten Sohn Matthew. Einige Jahre später kommen Andrew und schließlich auch Paul auf die Welt. Die 5-köpfige Familie zieht nach Bidnia, in ein großes Haus außerhalb des Ballungsgebietes der maltesischen Hauptstadt Valletta. Während ihr Mann als Anwalt arbeitet, entscheidet sich Daphne für eine Karriere in den Medien und wird Journalistin. Mit 24 Jahren bekommt sie dann in der Sunday Times of Malta eine Kolumne mit dem Titel The Good, The Bad and The Ugly. Während Maltas Medien zu diesem Zeitpunkt eher konservativer Natur sind, bringt Daphnes feurige, polemische und unkonventionelle Formulierungsweise eine Seite in die Medien, die sich bisher noch niemand getraut hat. Anders als die klassischen Berichte der älteren männlichen Journalisten, die Meinung und Bericht penibel trennen und nie ihren eigenen Namen unter eine Kolumne setzen, brennt Daphne für das, was sie schreibt. Und sie setzt ihren echten Namen unter jeden Artikel. 1992 wechselt sie dann zur neuen Zeitung Malta Independent und wird dort Redakteurin. Dort bleibt sie 2 Jahre, arbeitet immer mal wieder als Kolumnistin, schreibt über Drogenschmuggel und die neuesten TV-Serien, studiert nebenbei Archäologie und übt sich in PR-Arbeit. 2004 gründet sie dann das Lifestyle-Magazin Taste, in dem sie, wie sie selbst sagt, über die guten Dinge des Lebens, wie Interieur und Kochrezepte schreibt. Dieses Magazin sichert fortan ihren Lebensunterhalt und ermöglicht ihr ab 2008 erstmals die unbezahlte Arbeit an ihrem eigenen Blog Running Commentary. Dieser Blog wird ihr Herzensprojekt. In 3.516 Tagen verfasst sie dort 21.629 Einträge, durschnittlich 6 am Tag. Manchmal schreibt sie ganze Abhandlungen, manchmal schickt sie nur ein Foto mit einem Satz, manchmal nur wenige Worte, eine Bemerkung oder einen Gedanken. Es ist hauptsächlich Investigativrecherche und Kritik, die Daphne dort publiziert. Sie kritisiert Politiker für ausufernde Partys und veröffentlicht Fotos davon, kritisiert eine Richterin für eine Affäre mit einem verheirateten Mann oder verfasst ganze Schriftstücke über Machenschaften, die sie durch ihre Recherchen aufgedeckt hat. Aber dabei bleibt sie nicht. Sie kritisiert Politiker nicht nur für Korruption, sondern auch für falsche Körperhaltung, falsches Essen oder die Tatsache, dass sie noch bei ihrer Mutter wohnen. Niemand ist vor ihren Kommentaren, ihren Offenbarungen und ihren Recherchen sicher. Häufig erntet sie Kritik dafür, dass sie sich an den Äußerlichkeiten von Menschen aufhänge. Sie sei snobistisch. Für Daphne jedoch gehören diese Aspekte alle zusammen, denn das Verhalten der Menschen spiegelt, wer sie sind. Für sie offenbart sich jemand auch dadurch, dass er die Regel ignoriert, mit welcher Gabel man die Vorspeise isst. Denn es bedeutet für sie, dass er sich auch an andere, wichtigere Regeln nicht halten wird. Es offenbart, dass diese Person keinen Anstand hat. Diese Perspektive ist das Resultat von Daphnes Herkunft, denn als städtisch-bürgerliche Person ist sie immer extrem gepflegt, hat gute Manieren, kleidet sich korrekt und konservativ, verhält sich großzügig und liberal und erwartet das auch von anderen. Es sind diese Werte, die sie vertritt, und diese Werte, die sie gerade bei Politikern fordert. Damit eckt sie oft an, doch mindestens genauso oft stößt sie auf Begeisterung. Sehr schnell wird ihr Blog bekannt. Zum Ende hin lesen ihn über 200.000 Menschen jede Woche. Das ist etwa die Hälfte der maltesischen Bevölkerung. Schließlich wird Daphne auch über die Grenzen bekannt, wird ausgezeichnet für ihre journalistische Arbeit, für ihren Einsatz für Presse- und Meinungsfreiheit und insbesondere für ein sauberes politisches System. Über die nächsten Jahre baut sie ein ganzes Netzwerk von Menschen um sich herum auf, die ihr als Quelle, als Informanten dienen. So wie die Politiker selbst hält sie irgendwann eine große Machtposition inne, denn niemand möchte in das Schussfeld der Hexe von Bithynia geraten. Natürlich macht sich die Journalistin damit nicht nur Freunde. 2006 wird ihr Haus erstmals nachts von Unbekannten angezündet. Die Angreifer schleichen sich nachts über die Felder, über die Grundstückmauer bis vor ihre Haustür und legen dort Autoreifen ab, die sie anzünden. Verurteilt wird dafür nie jemand, denn die Täter können nicht gefunden werden. Doch auch diese Anfeindungen können Daphnes Engagement nicht stoppen. Kurz vor den Parlamentswahlen veröffentlicht Daphne dann Dokumente, die den Oppositionsführer der Labour-Partei schwer belasten. Nur einen Tag vor der Wahl, am 8. März 2013, wird sie wegen Störung des politischen Burgfriedens verhaftet, aber nach einigen Stunden wieder freigelassen. Wenige Tage später gewinnt die Labour-Partei dann nach 25 Jahren erstmalig wieder die Mehrheit und übernimmt die Regierung des Landes. Im Zuge dessen wird der ehemalige Polizeibeamte, der Daphne damals misshandelte, nach einer langen politischen Karriere in der Labour-Partei schließlich Präsident des maltesischen Parlaments. Da es in Malta nur zwei Parteien gibt, nämlich die konservative nationalistische Partei und die Labour-Partei, die Sozialdemokraten, ist dieser Umbruch im Land deutlich zu spüren. Das politische System in Malta unterscheidet sich auch im 21. Jahrhundert noch in vielen Aspekten deutlich von anderen europäischen Systemen. Die Parteien haben eigene Zeitungen, eigene Medien, in denen sie ihre Nachrichten veröffentlichen. Das Land spaltet sich in Anhänger der einen oder der anderen Partei. Darüber hinaus gibt es nichts. Für Daphne ist die Ernennung dieses Polizisten ein weiterer Schlag gegen ihren Wunsch nach einer sauberen Politik. Er facht ihre Wut nur noch weiter an. Also fährt sie fort, postet, enthüllt, prangert an. Denn schon Wochen nach dem Sieg der Labour-Partei gibt es die ersten Korruptionsvorwürfe. Nur kurze Zeit später setzt Malta ein Investmentprogramm auf, welches ausländische Investoren anlocken soll, um Investitionen in Malta zu tätigen und das Land damit zu stärken. Dies ermöglicht das Programm durch den Kauf eines maltesischen Passes. Zwischen 650 und 880.000 Euro kostet ein maltesischer Ausweis. Er ist so teuer, weil Malta seit 2004 zur EU gehört und der Pass damit für jede Person einen Billionenmarkt eröffnet. Daphne hingegen prangert in ihrem Blog an, er sei unter anderem deswegen so teuer, weil Politiker an diesen Preisen mitverdienen. Der Gegenwind, den Daphne für diese Äußerungen und Enthüllungen erhält, ist fast so stark wie die Unterstützung. Im Internet gibt es etliche anonyme Seiten, die sich mit Daphnes Vergangenheit beschäftigen und Behauptungen über ihr Privatleben aufstellen, über angebliche Verfehlungen ihrer Söhne an der Universität. Es entsteht eine Hetzjagd gegen Daphne, die im Internet ein unglaubliches Ausmaß erreicht. Sie wird entmenschlicht, beleidigt, für zahlreiche Missstände und Unglücke verantwortlich gemacht. Viele Menschen hassen sie, obwohl sie gar nicht wissen, wofür. Die Propagandamaschine auf Malta funktioniert durch die parteieigenen Medien gut. Und selbst die Parteien schrecken vor öffentlicher Anfeindung nicht zurück. So klebt die Labour-Partei in einem der Wahlkämpfe Plakate mit Daphnes Gesicht an die Häuser und versucht sie als Freundin der nationalistischen Partei darzustellen, um dem politischen Gegner zu schaden. Doch Daphne lässt sich nicht aufhalten, lässt sich nicht beirren. Selbst die zahlreichen Klagen, die immer wieder vor Gericht gegen sie erhoben werden, können sie nicht von ihrem Weg abbringen. Am 22. Februar 2016 postet Daphne Galizia auf ihrem Blog dann einen ersten Hinweis auf eine der größten Geschichten, die sie je veröffentlicht hat. Einen Hinweis darauf, dass in den nächsten Tagen die Hölle losgehen werde. Am Ostersonntag esse man traditionell Lamm. Konrad Mizzi, damals Superminister für Energie und Gesundheit Maltas, werde seines aus Neuseeland bekommen. Mehr könne sie nicht sagen. Es ist der erste Windstoß eines unglaublichen Skandalorkans, der in den nächsten Wochen durch die Medien gehen wird. Denn Daphne ist die Journalistin, die den maltesischen Teil der Affäre der Panama Papers bearbeitet, die nur kurze Zeit später international für erschütternde Schlagzeilen sorgt. Namen mehrerer maltesischer Regierungsmitglieder finden sich auf den Listen. Keith Scambry, Staatschef von Ministerpräsident Muscat, und Konrad Mizzi, der Superminister, sollen beteiligt gewesen und Firmen in Panama eröffnet haben. Es kommt zu massiven Demonstrationen in Malta. Zehntausende Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren. Der Premierminister Muscat verspricht zwar, die Situation restlos aufzuklären, doch keiner der Politiker tritt zurück und eine offizielle Untersuchung wird ebenfalls nicht eingeleitet. Am 18. April 2016, zwei Wochen nach Bekanntwerden der Panama Papers und drei Wochen nach dem kryptischen Osterlamm-Posting von Daphne Galizia, stimmt die Regierung von Joseph Muscat entlang der Parteigrenzen ab, um einen von der Opposition eingereichten Misstrauensantrag abzulehnen. Nach einer 13-stündigen Sitzung des Parlaments wird der Antrag mit 38-31 Stimmen abgelehnt und von der Labour-Partei durch einen Gegenantrag in ein Vertrauensvotum umgewandelt. Die verantwortlichen Politiker wischen die Vorwürfe beiseite, stellen Daphne als eine rachsüchtige, verbitterte Journalistin dar und führen die Regierung weiter wie zuvor. Doch die Enthüllungen, die in den nächsten Wochen auf dem Blog folgen, erschweren diese Versuche massiv. Daphne beschuldigt nun auch Michelle Muscat, die Ehefrau des Premiers, Miteigentümerin einiger Firmen in Panama zu sein. Es geht um Schmiergeld in sechsstelliger Höhe, um Energiedeals mit einem reichen Unternehmer, um Geldwäsche und weitere illegale Firmen. Nicht nur Mizzi und Scambri seien verwickelt, sondern ein Großteil der maltesischen Führungsriege. Muscat selbst nennt das auf einer seiner Pressekonferenzen die größte Lüge in der Geschichte der maltesischen Politik. Zeitgleich wird Daphne vom Magazin Politico in die Liste der 28 Personen aufgenommen, die Europa formen, aufrütteln und umrühren. Zu diesem Zeitpunkt ist ihr Spitzname bereits One Woman WikiLeaks. Wie genau sich die Situation in den nächsten Monaten zuspitzt, ist ungeklärt. Sicher ist nur, dass der Hass und die Wut auf Daphne Galizia nach der Panama-Paper-Enthüllung bedrohlich wird. Sie geht zur Polizei und erstattet mehrfach Strafanzeige gegen Unbekannt. Freunden sagt sie, sie fühle sich verfolgt, habe das Gefühl, auf Treibsand zu stehen. Schließlich wird sie wegen ihrer unkonventionellen und teilweise nach nicht-maltesischen Rechtsmaßen illegalen Veröffentlichungen wegen Verleumdung angeklagt. War das zuvor innerhalb Maltas aufgrund der niedrigen Strafen kein Problem, erhält sie nunmehr Klagen aus den USA. Im Oktober 2017 werden dann sogar ihre Bankkonten eingefroren, damit den Klägern mögliche Zahlungen nicht entgehen. Nur das ist der Grund, weshalb Daphne an diesem Tag im Oktober überhaupt das Haus verlässt. Sie muss Schecks vom Konto ihres Mannes einreichen, um ihren Mietwagen zu bezahlen. Auf dem Weg in die Stadt explodiert die Bombe unter ihrem Auto. Nur Tage nach dem Mord an der bekannten und berüchtigten Journalistin geht eine Welle des Entsetzens durch ganz Europa. Dass eine Journalistin für das, was sie schreibt, in Europa getötet wird, ist undenkbar und darf nicht sein. Öffentlich kondolieren sämtliche Regierungsmitglieder der Labour und der Nationalen Partei. Premierminister Muscat versichert, er werde nicht ruhen, bevor der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. 6 Tage nach der Ermordung Daphnes, am 22. Oktober 2017, demonstrieren in der maltesischen Hauptstadt Valletta tausende Menschen für Gerechtigkeit und fordern eine schnelle Aufklärung des Falls sowie ein Ende von Korruption in Politik und Behörden. Auch die Organisation Reporter ohne Grenzen ist vor Ort und verkündet: Die Mörder wollten sie zum Schweigen bringen. Sie wollen uns zum Schweigen bringen, aber sie werden keine Minute Schweigen bekommen. Am 3. November 2017 wird Daphne Caruana Galizia dann in Mostar beerdigt. Auf Wunsch der Familie nehmen keine Vertreter der Regierung an der Trauerfeier teil. Dennoch sind hunderte Menschen auf der Beerdigung, um Daphne die letzte Ehre zuteilwerden zu lassen. Während Daphnes 3 Söhne den hölzernen, mit weißen Blumen verzierten Sarg aus der Kirche tragen. Währenddessen unterstützen das FBI und gerichtsmedizinische Teams aus den Niederlanden die maltesischen Behörden bei der Aufklärung des Mordes. Maltas Regierung setzt eine Belohnung von 1 Million Euro für Hinweise auf den Täter aus. Und selbst der WikiLeaks-Gründer Julian Assange stellt 20.000 Euro als Belohnung in Aussicht. Ein 1/2 Jahr nach dem Mord geraten die maltesischen Behörden dann erstmalig wieder in die Schusslinie. In einem offenen Brief des Autorenverbandes PEN, der sich unter anderem an die EU-Kommission richtet, beklagen die Schriftsteller, dass die Ermittlungen nicht den internationalen Ansprüchen von Unabhängigkeit, Unbefangenheit und Effektivität genügt. Außerdem prangern sie an, dass das Mahnmal für Daphne in Form von Blumen und Kerzen in der Hauptstadt Valletta jede Woche von regierungseigenem Reinigungspersonal entfernt würde. Am 4. Dezember 2017 nimmt die maltesische Polizei schließlich 10 verdächtige Personen fest. Schon bei der Festnahme wird allerdings deutlich, dass die Verdächtigen vorher gewarnt worden sind. Ende April 2018 übergibt eine von der Familie Daphnes bevollmächtigte Journalistin dem deutschen Bundeskriminalamt dann 2 Notebooks und 3 Festplatten. Auf diesen finden sich sämtliche gesammelte Recherchen und Briefe. Daphnes Angehörige hoffen, dass die deutsche Polizei die Informationen mit der nötigen Seriosität behandelt. Im Juni 2018 wird dann der stellvertretende Polizeichef Maltas wegen Interessenskonflikte von den Ermittlungen abgezogen. Am 19. November wird ein weiterer Mann verhaftet, der den Polizisten gegen Straffreiheit weitere Hinweise gibt. Nur wenige Stunden später wird der prominente Geschäftsmann Jorgen Pfennig auf seiner Luxusjacht vor Malta bei dem Versuch, das Land zu verlassen, verhaftet. Später stellt sich heraus, dass er vom Stabschef des Premierministers höchstpersönlich gewarnt worden war, mit dem er zuvor zahlreiche Geschäfte über illegale Firmen im Rahmen der Panama-Paper-Affäre ausgearbeitet hat. Kurz darauf tritt dieser zurück. 2019 fordert das EU-Parlament nach einer mit großer Mehrheit angenommenen Resolution den Rücktritt vom Premierminister Joseph Muscat. Solange er im Amt bleibe, so das Europaparlament, bestehe die Gefahr, dass die laufenden Ermittlungen beeinträchtigt werden. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre im kleinsten EU-Land seien eine ernsthafte und dauerhafte Bedrohung für die Rechtsstaatlichkeit. Nur wenige Stunden später verkündet Muscat neben weiteren Mitgliedern der Regierung seinen sofortigen Rücktritt. Dennoch wird noch vor Beginn der eigentlichen Gerichtsverhandlung im Juli 2020 ein Kronzeuge des Verfahrens mit schweren Stichverletzungen an Hals und Rumpf aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Trotzdem werden 3 der 10 festgenommenen Personen schließlich wegen Mordes angeklagt. Am 23. Februar 2021 erklärt sich einer von ihnen für schuldig. Der Taxifahrer gibt zu, er habe als Vermittler zwischen den Mördern und dem bekannten Geschäftsmann fungiert und beide Seiten unterstützt. Kurz darauf wird er zu 15 Jahren Haft verurteilt. Bei den anderen beiden Angeklagten handelt es sich um 2 Brüder. Schon am ersten Verhandlungstag, dem 14. Oktober 2022, bekennen beide sich für schuldig. Einer von ihnen war in Daphnes Auto eingebrochen und hatte die Bombe platziert. Dann hatte er sich in einem Busch nahe der Straße versteckt und gewartet, bis Daphne vorbeifuhr. Per SMS hatte er seinem Bruder ein Signal gegeben. Dieser sei in der Zwischenzeit mit dem Boot an der Küste entlang gefahren und habe von dort per Fernsender die Bombe gezündet. Beide Brüder werden direkt am ersten Verhandlungstag zu 40 Jahren Haft verurteilt. Jorgen Fenches Verhandlung wird getrennt davon geführt. Am 5. Februar 2024 wird die Beweisaufnahme wieder aufgenommen. Er streitet die Vorwürfe ab und behauptet, einflussreiche Politiker, unter anderem Skemri, seien die Drahtzieher hinter dem Attentat. Der Mord an Daphne sei ein Auftragsmord gewesen. Ähnliches sagt auch ein weiterer Zeuge vor Gericht aus. Der ehemalige Wirtschaftsminister Maltas, Chris Cardona, habe 350.000 Euro für den Mord gezahlt. Finanziell beteiligt gewesen sei aber auch Jorgen Fenneches. Beide streiten die Zahlung vehement ab. Sicher ist nur eines. Diejenigen, die die Bombe unter Daphnes Auto anbrachten und schließlich zündeten, hatten kein Motiv dafür, sie zu töten.
Nenn mich vielleicht misstrauisch oder auch naiv, aber mir kommt es so vor, als wären die Tatverdächtigen da auch vor Gericht so ein bisschen als Bauernopfer genutzt worden.
Du, das kann man so sehen. Ich, ehrlich gesagt, habe ich das auch gedacht. Also ich glaube schon, dass die die Bombe da platziert haben.
Ja, ja, aber ich meine, dass sie von Anfang an das Bauernopfer waren. Ja. Also so, ja, mach das mal, kriegst Geld dafür. Und Also nur so wie, keine Ahnung, wie in den Filmen so. Da werden zwei beauftragt, kriegen dafür Geld, aber es ist dann schon geplant, dass die beiden dann dafür büßen müssen auch.
Ja. Ich fand, die ganze Story klingt einfach wie ein einziger Film. Also wenn ich nicht wüsste, ja, dass sie passiert wäre, wenn du dir überlegst, da ist eine Journalistin, die sich einsetzt für Meinungsfreiheit und für saubere politische Systeme gegen Korruption, die natürlich hohe Wertmaßstäbe setzt und an der einen oder anderen Stelle auch auf eine Art und Weise kommuniziert und kritisiert, auf eine Art und Weise, die in Deutschland beispielsweise so gar nicht erlaubt wäre. Aber auf der anderen Seite dieses politische System, das sich auf die gleiche Art und Weise dagegen wehrt, die Regierungsmitglieder, die sich dagegen wehren, und dann deckt sie einen riesigen Skandal auf, der sehr viele Leute ihre Karriere kosten wird. Und dann explodiert unter ihrem Auto eine Bombe. Dann werden dafür irgendwelche Leute vor Gericht gestellt. Kurz vor dem Prozess wird ein Kronzeuge fast abgestochen. Und dann kommt irgendjemand in Haft. Es wird irgendwo ein Millionär und Unternehmer festgenommen auf einer Yacht bei dem Versuch, gerade Malta zu verlassen. Also das ist doch ein Film.
Es hört sich wirklich eins zu eins an wie ein Film.
Und das fand ich einfach so krass, weil in diesem Fall, ich habe so viele Sachen nicht mit reingenommen, die da noch passiert sind. Also es war wirklich, wirklich, wirklich übel. Wer mir unglaublich leid getan hat in dem ganzen Fall, war ihr Sohn, der älteste Sohn Matthew.
Der mit dem Facebook-Post.
Ja, der das gesehen hat.
Boah, hat's auch noch gesehen, wie die eigene Mutter explodiert ist.
Ja. Und er hat in der Dokumentation, also es gibt ein paar Dokumentationen dazu, und da sagt er selber, dass er die Explosion gehört hat und er halt in dem Moment schon dachte, oh mein Gott, das war das Auto meiner Mutter. Weil er erzählt, dass sie schon bedroht wurden und ihr Haus mit Sachen beworfen wurde und im Garten irgendwas angezündet wurde und so seine ganze Kindheit. Er meinte, er erinnert sich gar nicht daran, dass das mal nicht so war. Und er hat erst als Erwachsener verstanden, dass das nicht normal ist.
Boah. Ist aber auch eine krasse Entscheidung, finde ich, also ohne es jetzt werten zu meinen, auch von ihr das in Kauf zu nehmen. Also ich meine, sie stand ja so dahinter, hinter dem, was sie gemacht hat, dass sie ja in Kauf genommen hat, dass ihre Familie auch sogar in Gefahr ist.
Ja.
Also ich meine, ne, wenn das Haus angezündet würde, ihr Sohn kann sich an nichts anderes erinnern, außer dass sie angefeindet werden und teilweise angegriffen werden. Es sagt ja schon viel darüber aus, was für einen Stellenwert dieser Blog für sie hatte und diese Enthüllungen und diese Dinge, die sie da aufgedeckt hat. Und wie wichtig ihr dieser Aktivismus, kann man ja fast schon sagen, war, oder?
Ja, ich glaube halt, dass das Problem war, also was heißt das Problem? Ich glaube, dass sie die Mission, sich einzusetzen für eine saubere, gerechte, faire Politik in ihrem eigenen Land, dass das einfach ihre oberste Maxime war. Mhm. Und viele von ihren nahen Freunden haben später gesagt, dass man ihre Geschichte nicht verstehen kann, wenn man nicht weiß, dass der Polizist, der sie misshandelt und ins Gefängnis gesteckt hat, der war, der später Vorsitzender des Parlaments geworden ist.
Das habe ich schon wieder vergessen, stimmt.
Ja, und dass man die Geschichte nicht richtig verstehen kann, wenn man das nicht weiß.
Dadurch kriegst du halt auch so eine persönliche Note.
Ja, und ich glaube, dass, also was heißt ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es solche Menschen geben muss, aber das Opfer, das sie dafür gebracht hat und auch das Opfer, das ihre Familie gezahlt hat, ist natürlich auf der anderen Seite auch da.
Ja, genau das meine ich, dass es eine krasse Entscheidung auch ist, eben da zu sagen, okay, ich nehme es in Kauf. Weil ich meine, sie hätte ja auch die Entscheidung treffen können, okay, nee, das ist mir zu heiß, ich lasse es, ich stampfe den Block ein, ich höre auf damit. Hat sie aber nicht. Sie hat weitergemacht und sie ist so lange, bis sie deswegen gestorben ist.
Ja, es ist, also sie hat zum Beispiel, es gab eine Klage, die gegen sie erhoben wurde wegen Verleumdung. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging, aber sie wurde verklagt, weil sie eine Kolumne veröffentlicht hat in einer Zeitung. Und sie hat, ich glaube zumindest in der Zeitung, oder die Zeitung hat was veröffentlicht und sie auch auf ihrem Blog. Jedenfalls, long story short, die Zeitung hat das, was sie geschrieben haben, zurückgenommen, sie nicht. Sie ist dabei geblieben. Und ich finde das unglaublich bewundernswert.
Moment nochmal, also das war in der Kolumne.
Ich weiß es nicht mehr. Entweder hat sie was ein Statement geschrieben, das in der Zeitung veröffentlicht wurde, oder die Zeitung hat das Gleiche geschrieben wie sie und die wurden beide angeklagt. Und die Zeitung hat gesagt, okay, ich nehme es runter.
Ah, und sie hat aber es auf dem Blog gelassen.
Und sie hat gesagt, ich bleib dabei.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob es im Blog war oder ob es, wahrscheinlich war es auf dem Blog.
Naja, wenn die Zeitung es zurückgezogen hat, dann...
Kann sie es nirgendwo anders.
Genau, ja. Dann kann es ja nur auf dem Blog gewesen sein, weil ich meine, sie hat ja kein Mitspracherecht, wenn die Zeitung sagt, machen wir nicht, dann wird's ja nichts bringen, wenn sie sagt, nee, ich will es aber behalten.
Also es war richtig krass, sie ist dabei geblieben, sie hat auch zumindest zu dem Zeitpunkt, wo der Zeitungsartikel veröffentlicht wurde, in dem ich das gelesen habe, gab es immer noch, ich glaube, 35 offene Klagen gegen sie. 6 wurden fallen gelassen, weil die Gerichte oder die Kläger gesagt haben, okay, sie ist tot. Und bei allen anderen hat die Familie gesagt, ich will, dass ihr die Klagen offen lasst. Ich will, dass ihr den Prozess trotzdem durchzieht, obwohl sie tot ist, weil ich will, dass sie Recht bekommt, weil sie Recht hatte.
Und wie sind die ausgegangen?
Noch nicht. Also sie waren noch offen. Die werden verhandelt, obwohl sie nicht mehr lebt.
Und wie können die verhandelt werden, obwohl sie nicht mehr... Ist denn jemand stellvertretend für sie dann
wahrscheinlich
da?
Ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht so auseinandergesetzt, sondern ich fand es einfach nur krass, dass auch ihre Familie sagt, wir ziehen das durch.
Ja.
Weil sie Recht hatte mit dem, was sie gesagt hat. Und das Krasse ist halt, es wurde ihr richtig oft vorgeworfen, dass sie einfach irgendwelche Behauptungen in den Raum stellt. Aber die Dinge, die sie veröffentlicht hat, konnte sie in, wenn ich das richtig gelesen habe, in fast allen Fällen belegen. Sie hatte Belege dafür, für diese Korruptionsfälle. Sie hatte Belege dafür, dass da Schmiergeld geflossen ist. Sie hat Beweisfotos gehabt dafür, dass bestimmte Leute in Hinterkammern quasi zusammenarbeiten. Und ich fand das unglaublich erschreckend.
Also, naja, ich meine, die Tatsache, dass sie getötet wurde durch eine Autobombe und es schon sehr offensichtlich ist, dass nicht die beiden Männer, die diese Bombe angebracht haben, die Drahtzieher davon waren, allein das gibt doch schon irgendwie den Verdacht, dass das, was sie geschrieben hat, der Wahrheit entsprochen hat. Ja. Also eigentlich hat ja, ne, wir wissen ja nicht genau, wer es war, ich sag einfach mal, wichtige Menschen, mächtige Menschen, die haben sich ja eigentlich schon irgendwo auch ins eigene Bein damit geschossen, weil eigentlich alle wissen oder alle daran sehen, dass sie von irgendeinem oder von mehreren Menschen aus dieser Reihe getötet wurde. Und die hätten das ja nicht gemacht. Also es ist ja allen klar, dass die das nicht gemacht hätten, wenn es nicht bedrohlich gewesen wäre, was sie gemacht hat. Und wenn es sich der Wahrheit entsprochen hätte.
Ja.
Das heißt, eigentlich haben sie mit ihrer Tat ja eigentlich bestätigt, was sie die ganze Zeit gesagt hat.
Ja.
Oder?
Ja, also auf jeden Fall. Was mir gerade wichtig ist, ist, ich möchte nicht, dass es in unserer Folge so rüberkommt, als würden wir sagen, Daphne war eine Heilige, die alles richtig gemacht hat. Weil sie teilweise auch Sachen veröffentlicht hat, über die man diskutieren kann und bei denen man sagen kann, das muss man nicht so formulieren, das muss man nicht so schreiben, das muss nicht sein. Und sie hatte auch viele Kritiker, aber am Ende des Tages war sie einfach eine exzellente Investigativjournalistin, die Sachen aufgedeckt hat, die sonst niemandem aufgefallen sind. Und sie hat zum Beispiel auch veröffentlicht, ich glaube zumindest, dass sie das veröffentlicht hat, auf jeden Fall ist später rausgekommen, dass eine der Personen, denen sie Schmiergeld quasi, also Korruption unterstellt hat, in Anführungszeichen, für das sie Beweise hatte. Gegen die Person läuft gerade ein Strafverfahren wegen Korruption. Und zwar gab es ja dieses Malta-Investment-Programm, wo maltesische Ausweise verkauft wurden.
Das ist eine wilde Story.
Und dazu hatten zwei unterschiedliche Personen aus dem Regierungskreis hatten Konten in Panama. Und es ging da um drei russische Staatsangehörige. Das war vor dem Ukraine-Russland-Krieg, beziehungsweise vor dem Russland-Ukraine-Krieg. Und wollten sich Ausweise kaufen, haben sich Ausweise gekauft. Und das Geld von diesen Ausweisen ist an den Staat gegangen. Und von den gleichen Personen gab es aber Überweisungen an ein Konto in Panama, an eine Firma in Panama, über 167.000 Euro. Und von diesen 167.000 Euro hat diese Panama-Firma davon 100.000 Euro wurden an eine zweite Firma überwiesen. Und später ist rausgekommen, dass beide Firmen maltesischen Regierungsmitgliedern gehören.
Hm.
Also da sind einfach überall Gelder geflossen. Und auch dieses Investmentprogramm, das sieht eigentlich vor, dass die Personen, die sich diesen Ausweis kaufen, mindestens 12 Monate in Malta leben müssen, um sicherzugehen, dass sie da auch Investitionen tätigen zum Beispiel.
Aber ist es nicht, also ich bin da ja Laie, aber ist das nicht, ist dieses ganze Investmentprogramm nicht irgendwie ein bisschen shady?
Ja.
Also verkauft man Staatsangehörigkeiten?
Ja, ist legal, darf man. Man darf sich eine zweite Staatsangehörigkeit kaufen. Diese zweite, also bei Ländern, bei denen zwei Staatsangehörigkeiten erlaubt sind, da darf man das. Und es ist auch legal, sich das zu kaufen.
Und ich habe davon noch nie gehört. Es hört sich oder es wirkt für mich irgendwie total, ja, mir fällt gerade kein anderes Wort als shady ein. Irgendwie, das klingt für mich irgendwie zwielichtig, dass Staatsangehörigkeiten verkauft werden. Kann man auch einfach eine deutsche kaufen?
Ja.
Echt? Wie viel kostet eine deutsche Staatsangehörigkeit?
Also, ich weiß es nicht, aber soweit ich weiß, ist die deutsche eine der teuersten weltweit.
Das glaube ich, ja.
Weil du natürlich mit dem deutschen Pass überall reinkommst und weil du, wenn du in Deutschland bist, ja EU-Mitglied bist.
Ja.
Das heißt, ich glaube, Deutschland ist wahrscheinlich mit die teuerste, mit der Schweiz und Österreich vielleicht zusammen. Wobei ich glaube, Österreich ist gar nicht erlaubt, weil Österreich hat nicht die Erlaubnis für eine doppelte Staatsangehörigkeit. Also prinzipiell kann man das nur bei Ländern machen, bei denen eine doppelte Staatsangehörigkeit erlaubt ist. Genauso wie man einen Aufenthaltstitel kaufen kann.
Das ist ja wild, das wusste ich alles gar nicht.
Mhm.
Ich dachte, die kriegt man, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt.
Naja, es ist erlaubt, ich glaube, immer unter bestimmten Bedingungen. Ich glaube, das ist immer geknüpft an irgendwas. Und in Malta war es halt geknüpft an diese, du musst 12 Monate hier wohnen,
ja,
damit du das machen darfst. Und der Pass hat 880.000 Euro gekostet. Also die Eintrittshürden sind schon so hoch, dass sich da nicht jeder einfach mal eben eine deutsche, maltesische, was auch immer, Staatsangehörigkeit kaufen kann.
Na klar, du musstest ein sehr reicher und wahrscheinlich auch sehr mächtiger Mensch sein,
genau,
der erstmal 12 Monate auf Malta leben kann.
Genau.
Und dann sich noch für fast 1 Million so einen Pass kaufen kann.
Korrekt. Und dafür, wenn du viel Geld hast, steht dir aber der komplette EU-Markt offen, um da Firmen zu gründen, Investitionen zu tätigen, Geld zu machen und so weiter und so fort. Und der Punkt ist an der Stelle, dass in Malta aber zum Beispiel diese 12 Monate, die die Leute da leben mussten, das wurde gar nicht überwacht. Es gab, ich habe eine andere Dokumentation geguckt, da haben sie es quasi ausprobiert und sie haben diese Liste gefunden, wo in einem Land oder ich glaube bis zu dem Zeitpunkt insgesamt 2000 maltesische Staatsbürgerschaften verkauft wurden. Und dann haben sie geschaut, wo die Leute in Malta angeblich wohnen. Und da war einfach ein Milliardär, der war gemeldet in einer Einzimmerwohnung in so einer richtig runtergekommenen Gegend. Und dann haben sie die Nachbarn gefragt, ob da jemand, wer da wohnt. Und dann haben die gesagt, da war schon seit Ewigkeiten niemand mehr, da wohnt niemand.
Wahrscheinlich wegen Steuern sparen dann, oder?
Warum? Nein, du musst da ja wohnen. Das Gesetz sagt, wenn du diesen Ausweis haben willst für 880.000 Euro, musst du ein Jahr wohnen da. Das heißt, der Staat kontrolliert es offensichtlich nicht.
Mhm.
Und es gibt in Malta beauftragte Personen, die das sicherstellen sollen. Und wenn Malta aber so unglaublich korrupt ist, kannst du dir halt vorstellen, warum da am Ende dann keiner wohnt.
Ja, ja, ja.
Und so ist es halt an mehrere Dinge geknüpft, ob man diese Staatsangehörigkeit bekommt oder nicht. Und es gibt halt super viele Gründe dafür, das zu machen. Es gab im Lockdown Leute, die sich Pässe gekauft haben, um irgendwo anders hinreisen zu dürfen, weil doppelte Staatsangehörigkeit, dann durftest du das Land verlassen. Wehrpflicht ist ein Punkt. Wenn dir dein Reisepass entzogen wurde, dann kaufst du dir halt einen neuen, weil du deinen alten nicht bekommen hast. Deinen Alten nicht mehr hast, wenn du aus der EU raus willst und du möchtest lieber in Amerika wohnen oder sowas, wenn beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob die USA eine doppelte Staatsbürgerschaft erlauben, oder wenn du eine Reisefreiheit haben willst, weil die Reisepässe von Deutschland und der Schweiz natürlich, da brauchst du in fast keinem Land weltweit ein Visum. Also es gibt eine ganze Bandbreite an Gründen, weshalb man sich einen Ausweis oder eine Staatsbürgerschaft kauft, eine zweite Staatsbürgerschaft kauft. Und es gilt momentan, aber schon seit ein paar Jahren, so ein bisschen als die neue Spielerei der Superreichen.
Ich hänge gerade an dieser Dekadenz. Während Corona, weil man ja nicht rausreisen kann und vielleicht, also in meiner Vorstellung gerade, so gern doch im Warmen wäre. Und man kann aber ja nicht einfach nach Spanien oder nach Fuerteventura oder nach was, Dubai. Also kauft man sich für 880.000 Euro eine zweite Staatsbürgerschaft, um in Malta in der Sonne zu chillen.
Ja.
Diese Dekadenz.
Also, ja, du musst ja dann nicht, du musst ja nicht mal in Malta bleiben, ne? Offensichtlich erlaubt Malta dir ja auch, dass du da 12 Monate nicht wohnst und nur so tust, als wärst du da.
Ja, nee, ich meine, in meinem Kopf gerade einfach diese Staatsbürgerschaft zu kaufen, um dann, keine Ahnung, für einen Monat da zu chillen in der Sonne, weil man gerne Urlaub machen will. Ich frage mich, ob es Menschen gab, die es wirklich nur deswegen
natürlich
gekauft haben.
Klar, auf jeden Fall. Ich habe auch gerade eine Seite gefunden, auf der du das machen könntest. Und ich lese einfach mal ganz kurz diesen Werbeteil davon vor.
Oh ja.
Schütze dich und deine Familie mit einer zweiten Staatsbürgerschaft vor Krisen, Lockdown und weiteren staatlichen Eingriffen. Du möchtest günstig, legal und schnell eine Staatsbürgerschaft kaufen? Wir sind deine Experten im deutschsprachigen Raum für den legalen Kauf von Staatsbürgerschaften. Auf dieser Seite findest du eine Liste mit allen aktuellen Optionen, Ablauf und Kosten zum Kauf einer Staatsbürgerschaft durch Investitionen, bei welchen wir dir behilflich sein können und warum ein zweiter Pass ein elementarer Teil deines Plan Bs ist.
Boah, ich denke mir gerade, das spricht halt direkt alle Menschen an, die so, keine Ahnung, sehr ängstlich sind, die generell irgendwie Zukunftsängste haben.
Naja, ehrlich gesagt, glaube ich, spricht es in erster Linie die Leute an, die richtig viel Kohle machen wollen. Weil wenn du beispielsweise US-amerikanischer Staatsbürger bist, ist es nicht so einfach, in Deutschland eine Firma zu gründen und damit und hier in Deutschland quasi alle möglichen Formen von Handel betreiben zu können. Wenn du aber in den USA eine Firma hast und du hast beispielsweise noch eine, wie gesagt, ich weiß gerade nicht, ob die USA doppelte Staatsangehörigkeit erlaubt, aber jetzt nur mal in der Theorie. Du hättest noch eine Staatsangehörigkeit in Deutschland beispielsweise, dann könntest du Kooperationsverträge zwischen deiner US-amerikanischen und deiner deutschen Firma machen und könntest damit auf völlig legalem Weg ohne eine Kooperationspartnerschaft mit einem deutschen oder europäischen Unternehmen den ganzen europäischen Markt erschließen.
Ja.
Und das ist völlig legal.
Aber ich für mich hat dieser Text gerade, also auch, und für mich hat dieser Text gerade auch so die Menschen angesprochen, also mir fallen da jetzt auch einige Menschen ein, die ich privat kenne, die, wenn sie das so viel Geld zur Verfügung hätten und einfach rumliegen hätten, die, glaube ich, sowas allein deswegen in Betracht ziehen würden, weil sie sich Sorgen machen um das weltpolitische Geschehen, Sorgen machen darum, was so in der Welt passiert mit Kriegen, mit politischen Entwicklungen. Und dieser Text spricht ja eben auch an so, hey, sicher dich und deine Familie ab, damit du dann eben noch, keine Ahnung, so einen Zufluchtsort hast. Mhm. Und Malta ist ja so ein kleines Land, also ein kleine Insel, ja.
Ja, und auch ein sehr kleines Land, ist beides richtig.
Genau. Und quasi, also, ne, wenn man jetzt zum Beispiel mal, keine Ahnung, nehmen wir an, nicht, dass ich das glaube und auch nicht, dass ich das hoffe, ich hoffe, es wird nie passieren, nehmen wir an, es kommt ein dritter Weltkrieg, keine Ahnung. Und dann sind ja so kleine Länder, die vielleicht, jetzt hänge ich mir aber weit aus dem Fenster, weil ich habe echt keine Ahnung von sowas, ist vielleicht so ein kleines Land weniger attraktiv, eben um da in dieses Geschehen eben mit reingezogen zu werden. Und dann wärst du vielleicht mit deiner Familie sicherer, wenn du die Staatsangehörigkeit noch da hättest und könntest da dann hin. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld auf der hohen Kante haben, aber vielleicht stark von Angst getrieben sind, sowas vielleicht auch überlegen könnten. Weißt du, was ich meine?
Ja, wobei du mit einem maltesischen Pass in jedem europäischen Land dich aufhalten kannst.
Ja.
Also steuerrechtlich hat das Konsequenzen, aber prinzipiell musst du auch nicht in Malta bleiben.
Ja.
Weil du einen EU-Pass hast mit einem maltesischen Pass. Das ist ein Europapass.
Ja klar, aber nehmen wir an, zum Beispiel, es würde Krieg ausbrechen, wenn diese Leute so denken. Dann würde das vielleicht gestoppt werden, dass du nicht einfach überall hin kannst. Es sei denn, du hast die Staatsangehörigkeit.
Ja, okay.
Ist es nur rumgesponnen. Okay. Ne?
Also ich sehe den Punkt, dass du sagst, EU-Pass super, maltesischer Pass vielleicht doppelt gut.
Genau, so wie dir halt dieser Text, die anspricht von wegen Absicherung, weißt du? Dieses sicher dich und deine Familie, das triggert ja in ganz vielen Menschen totale Ängste und totale so, okay, ja, ich muss mich und meine Familie absichern.
Ja, ja. Aber jetzt, das ist nämlich genau jetzt das, was ich meinte mit diesem Rabbit Hole.
Ja.
Dieses Thema macht so viele Türen auf, über die man sich unterhalten könnte. Aber zurück zu dem Thema Korruption.
Ja.
Was da jedenfalls rausgekommen ist, long story short, ist, dass da einige Politiker ordentlich Geld in die Taschen gekriegt haben, weil sie dafür gesorgt haben, dass bestimmte Leute einen Pass gekriegt haben.
Mhm.
Und ich fand es einfach total krass, weil ich diese Geschichte so unglaublich fand, als ich wirklich, ich stand vor diesem Mahnmal und habe kurz den Wikipedia-Artikel dazu gelesen. Und ich glaube, mein Gesichtsausdruck war einfach die ganze Zeit nur so ein, das kannst du keinem erzählen.
Das ist also echt schockierend.
Vor allen Dingen einfach so unglaublich, dass das in Europa passiert. Also so offensichtlich auch passiert, dass Korruption so offensichtlich. Ja, wobei, ich meine, es war ein Teil, unter anderem ja ein Teil von den Panama, von dieser Panama Papers Affäre. Aber an sich, dass Malta so korrupt ist, ich meine, als ich da war, habe ich halt auch gesehen, dass richtig viele Gebäude mega heruntergekommen sind, dass ich mir denke, in Deutschland würde da wahrscheinlich niemand mehr drin wohnen. Und viele von denen sind auch verlassen. Und in Deutschland wäre es aber gar nicht erlaubt, etwas so herunterkommen zu lassen, weil da die Stadt eingreift, weil jeder Eigentümer die Verpflichtung hat, Gebäude instand zu halten oder sie abzureißen oder darf sie nicht einfach runterkommen lassen. Und auf Malta, habe ich dann auch gelesen, gibt es halt auch mega das Problem mit der Baumafia. Weil auch das Thema Bauen und Immobilien extrem von Korruption geprägt ist. Und ich fand es einfach total erschreckend, weil ich einfach ja an diesem Mahnmal stand und ich gesehen habe, dass Blumen, die ich an dem einen Tag gesehen habe, zwei Tage später nicht mehr da waren und Kerzen auch nicht und dafür andere. Und ich habe erst später bei der Recherche rausgefunden, warum das so ist. Nämlich, wie in dem Fall gesagt, weil die maltesische Regierung Reinigungskräfte hat, die diese Dinge entfernen.
Irgendwie löst das in mir auch irgendwie, also gerade solche Stories von so krasser Korruption und die Dinge, die halt irgendwie, wo jeder weiß, dass sie so passiert sind oder dass sie, wo jeder den Verdacht hat, wer es war irgendwie. Und trotzdem passieren diese Dinge und trotzdem, ja, werden sie auch passieren gelassen, ist das Deutsch? Und irgendwie löst es in mir so voll die Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühle aus und es macht mir echt Angst, dass es sowas gibt. Das ist richtig, ich finde es richtig creepy, dass Menschen einfach so ihre Macht ausnutzen können, bis dahin, dass jemand das Leben von jemandem beendet wird. Und jeder weiß es eigentlich. Und jeder weiß, dass diese ganze Korruptionskacke, sage ich jetzt mal, einfach weitergeht. Und nichts passiert. Und es, diese Menschen können einfach so weitermachen. Diese ganzen Strukturen laufen weiter und man kann nichts machen.
Was ich wirklich interessant fand, war das Interview von in einer Dokumentation mit jemandem, der in Malta sich ganz viel irgendwie mit den Leuten und mit den Systemen und so auskennt. Und zwar hat er halt gesagt, naja, Malta hat 450 bis 500.000 Einwohner. So, hier kennt jeder jeden und wenn du die Person nicht mindestens kennst, bist du vielleicht sogar mit ihr verwandt. Und dann meinte er, würdest du, wenn dir eine Freundin hilft, in eine gute Position zu kommen, wenn sie danach kommt und sagt, hey, kannst du mir auch helfen, würdest du Nein sagen? Wenn deine Tante oder die Cousine deiner Tante kommt und sagt, hey, kannst du mir einen Gefallen tun, sagst du da Nein? Und er meinte halt, er will das nicht verteidigen, aber es ist auch schwierig, dadurch, dass das Malta so klein ist, da nicht so eine Art Vetternwirtschaft und extrem starke Seilschaften entstehen zu lassen, weil sich eben jeder untereinander kennt, weil die Leute sich alle kennen. Und er meinte halt, dass das Schöne an Malta ist, dass es sehr familiär ist. Und das Schlimme an Malta ist, dass es sehr familiär ist.
Diese ganze Vetternwirtschaft, das ist gar nicht so das, was ich meine mit dieser Hilflosigkeit, sondern eher halt, dass es dadurch auch diese, ja, vielleicht damit verbunden wahrscheinlich auch, dass halt diese Kriminalität so unaufhaltsam irgendwie wirkt, weißt du? Ich meine, klar, diese Vetternwirtschaft ist so eins, das wäre natürlich, klar, sollte nicht so sein, aber das ist jetzt nichts, was jetzt Angst macht. Aber auf der anderen Seite eben diese Korruption, die dazu führt zum Beispiel, dass da ein Mensch stirbt, der potenziell bedrohlich war und potenziellen Ruf zerstört hat.
Und ich glaube,
das ist das, was ich mir denke.
Aber ich glaube, das hängt unglaublich miteinander zusammen.
Ja, das bestimmt. Ja, wahrscheinlich kann man es nicht voneinander trennen.
Weil es so klein ist. Ich glaube, weil Malta so klein ist. Ich glaube, das aufzuhalten ist auch deswegen schwer, weil sich alle kennen.
Ja, und das macht so eine Hilflosigkeit, so ein Ohnmachtsgefühl. Und das macht mir voll Angst. Ich hasse solche Storys. Ah. Was bei den Cold Cases sind, sind bei mir sowas.
Und dann hast du Daphne Galizia, die das alles aufdeckt und dafür sorgt, dass der ganze Laden nach und nach aufgelöst wird quasi oder zumindest exposed wird. Und die aber dann damit erschreckender und furchtbarerweise dafür mit dem Leben bezahlt. Und Ja, also wir haben jetzt gerade schon angefangen, darüber zu reden, wo kommt Korruption her, was genau ist das? Vielleicht ganz grundsätzlich habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, was die Psychologie so sagt, welche Mechanismen zum Beispiel zu Korruption führen und was für Arten von Korruption es gibt. Es gibt natürlich zum einen offensichtlich individuelle Korruption, das heißt, eine Einzelperson bereichert sich, als auch organisatorische Korruption, das heißt, ein ganzes Unternehmen ist korrupt, also ein Unternehmen profitiert. Da reicht es auch, wenn eine einzelne Person oder 3, 4 Personen korrupt sind, profitiert trotzdem das Unternehmen. Aber es geht eben darum, geht das Ganze in eine private Tasche oder in die Tasche einer Firma. Und es gibt bestimmte Verhaltensmerkmale, die quasi dafür sorgen, dass jemand eher korrupt ist oder eher weniger korrupt ist. Da gehe ich aber noch drauf ein. Es gibt zum Beispiel in Unternehmen, bei denen die Führungskräfte unter extrem hohem Druck stehen, die das dann auch an die Mitarbeiter weitergeben, gibt es häufiger Korruption, weil der Druck so stark ist, dass man die Ziele unbedingt erreichen will. Das heißt, ab einem gewissen Punkt sind Menschen dann auch bereit, illegale Wege zu gehen, weil der Druck stärker ist als der moralische Anspruch an einen selbst. Wenn eben Menschen in einem System arbeiten, in dem der Erfolg wichtiger ist als ethisches Verhalten oder Ethik an sich, dann lernt man Korruption quasi in einem Unternehmen. Also wenn der Wert Erfolg wichtiger ist als alles andere. Und von daher ist es in Unternehmen zum Beispiel super wichtig, dass da in erster Linie für Werte eingestanden wird, die nicht nur Erfolg sind, sondern sowas wie Transparenz, Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit, Offenheit, Miteinander, Fehlertoleranz, super wichtig, Fehlertoleranz. Darüber reden können, wenn man sagt, man hat einen Fehler gemacht, man hat keine gute Entscheidung getroffen, man macht es beim nächsten Mal anders, besser, wie auch immer. Und das Problem, also mit der ganzen Forschung in dem Bereich, ist halt die Tatsache, dass Korruption natürlich relativ selten in Studien offen angesprochen wird, wenn jemand fragt, hey, warst du schon mal korrupt? Oder bist du korrupt, dann sagt natürlich normalerweise niemand ja.
Hast mich ertappt.
Genau. Und es gibt unterschiedliche Arten von typischen Tätern quasi. Und zwar zwei Hauptarten. Einmal gibt es sogenannte Betrügerpersönlichkeiten. Das sind häufig so Hochstapler, die extrem manipulativ sind, sich extrem selbst darstellen, eigentlich nicht so viel Qualifikation haben, aber viel kriminelle Energie und einen luxuriösen Lebensstil.
Da fallen mir einige auch ein, die auch so in der True-Crime-Podcast-Welt vertreten sind. Also Täter, die da behandelt werden. Oh mein Gott, das hat sich ganz falsch angehört.
Okay.
Nein, ich meine Täter, so Hochstapler, die in Fällen behandelt werden.
Ja, also es geht tatsächlich auch in Richtung dunkle Triade. Das Wort fällt in manchen Publikationen, also diese Wortkombination fällt in manchen Publikationen. Das ist die eine Art von korruptem Täter, also die am Ende des Tages mächtig sind, aber eigentlich keine Ahnung haben und sich dann dafür bezahlen lassen, dass sie eben mächtig sind. Und dann gibt es auffällig unauffällige Täter. Das sind die, die extrem gut in legale Strukturen eingebunden sind. Sie sind meistens männlich, keine Vorstrafen, komplett schuldenfrei. Also nach außen eine komplett weiße Weste. Und die nutzen die Machtposition aus, die sie haben, und empfinden dabei auch keinerlei Unrechtsbewusstsein, weil sie der Meinung sind, dass es beruflich bedingt ist, dass sie das halt so machen. Und das ist ja im Grunde auch keine Korruption. Ich habe halt dem einen geholfen und der andere hat mir dafür geholfen. Und ja, vielleicht hat er mir ein bisschen teureres Auto dafür geschenkt. Ja, aber im Grunde habe ich es auch bezahlt. Ich habe es zwar günstiger gekriegt, aber und es ist halt in meinem Job auch einfach, da muss man Netzwerke pflegen.
Ja, haben wir schon immer so gemacht.
Ja, also genau. Es gibt natürlich noch weitere Unterscheidungen. Es gibt Gelegenheitskorruption, das heißt, wie der Name schon sagt, gelegentlich korrupt sein, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und strukturelle Korruption, was im Grunde bedeutet, hey, du kriegst jedes Mal 100.000 Euro von mir, wenn du da jemanden durchwinkst. Das ist im Grunde quasi Korruption als Geschäftsmodell, wenn man so will. Ja, ich wusste jetzt nicht.
Korruption als Geschäftsmodell.
Ich wusste jetzt nicht, wie ich das anders sagen soll. Und Es gibt natürlich unterschiedliche Gründe, weshalb in politischen Systemen Korruption herrscht. Es gibt beispielsweise die Alltagskorruption aus Not. Ich glaube, jeder von euch hat es schon mal gehört oder kennt das auch, dass Zollbeamte, Polizisten, Lehrer oder Ärzte in Entwicklungsländern häufig korrupt sind, weil die Zahlung so schlecht ist und der insgesamt betrachtete Lebensstandard so niedrig, dass die Leute jede Form von Geld häufig nehmen. Also ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist oder ob du das schon mal miterlebt hast, dass du in bestimmten Situationen nur mit Korruption rauskommst. Aber ich war tatsächlich ich will das nicht genauer erläutern, es ist mir zum Glück auch nicht passiert, aber ich war tatsächlich schon mal in einem Land, in dem klar war, dass ich nur zwei Optionen habe, wenn ich von der Polizei angehalten werde als Touristin. Und zwar erstens, die bezahlen. Und zwar ordentlich bezahlen, weil sie an meinem Aussehen erkennen können, dass ich zu den reicheren Prozent auf der Welt gehöre. Oder nicht bezahlen und damit leben, dass ich eine Form von Anzeige bekomme, bei der ich vors Gericht gestellt werde, die mich dazu zwingt, noch mehrere Wochen in diesem Land zu bleiben, in dem ich eigentlich nur Urlaub machen wollte, weil die Gerichte zu langsam arbeiten. Das heißt, da hast du eigentlich keine andere Option, als bei dieser Korruption mitzumachen, wenn du angehalten wirst. Ich wurde bisher zum Glück noch nicht angehalten und ich hoffe, das passiert auch nie. Aber das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie Leute quasi auch so ein bisschen zu Mittätern gemacht werden. Weil was habe ich für eine Wahl, wenn ich in einem Land bin, das ich nicht verlassen darf, wenn ich da einen offenen Prozess habe und ich diesen offenen Prozess bekomme, weil die Polizisten einen aus niedrigen Gründen anhalten, also aus niederen Gründen anhalten und du nur zwei Optionen hast, nämlich entweder den zu bezahlen oder diesen Gerichtsprozess zu haben, der dich dazu zwingt, mehrere Wochen in diesem Land zu bleiben, was viel teurer und viel aufwendiger ist und am Ende wirst du vielleicht auch noch verurteilt und zahlst noch eine fette Geldstrafe oder sowas. Also ich finde das auch, so Korruption ist in den unterschiedlichen Leveln auch so eine komplexe Geschichte. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, und vor allem in manchen von diesen Ländern ist ja auch, also ist es ja auch gefährlich, in Haft zu sein, weißt du?
Ja.
Da festgehalten zu werden oder auch die Gefahr zu haben, verurteilt zu werden. Je nachdem, was es für ein Land ist, je nachdem, was für ein Geschlecht du hast, je nachdem, warum du dort bist, kann es ja auch richtig, also lebensbedrohlich werden, ne? Und von daher würde ich vielleicht gar nicht, oder würde ich da, glaube ich, ein Wort ändern, was du gesagt hast, nämlich ich finde, dass es auch Fälle gibt, wo man dann eben nicht Mittäter ist, sondern tatsächlich dann in so eine Opferrolle gerät, weil, wenn ich eben in so einem Land, wo mein Leben bedroht wäre, vor der Wahl stehe, okay, entweder ich begehe jetzt Korruption und bezahle den, oder ich werde für unbestimmte Zeit irgendwo eingesperrt, wo ich potenziell, keine Ahnung, misshandelt und missbraucht werde,
ja,
dann habe ich Schwierigkeiten, eine Person, die dann lieber das Geld bezahlt, als Täter zu sehen, weil ich mir denke, die hat wirklich keine Wahl.
Stimmt, aber also rein legal vom Tatbestand wäre das
meines Empfindens,
ist es Korruption.
Ja, okay. Okay.
Im Grunde
moralisch habe ich Schwierigkeiten, diese Person dann als Täter zu bezeichnen.
Vollkommen richtig. Und man würde wahrscheinlich auch die Umstände berücksichtigen, wenn das vor Gericht kommen würde. Aber prinzipiell ist es Korruption.
Ja.
Und das wäre in dem Fall strukturelle Korruption. Das ist zwar eine Einzelperson, aber es ist eine sehr strukturelle Sache, wenn es so viele Leute wissen, dass es in Touristen und so Tourguides und so, dass Leute denen das erzählen und sagen, da musst du aufpassen.
Mhm.
Genau. Und was natürlich auch super wichtig ist, ist in einem Umfeld, in dem Korruption toleriert und gelebt wird und akzeptiert wird und dementsprechend völlig offen gelebt wird. Es gibt Unternehmen, in denen ist es völlig normal, die Unternehmensziele zu erreichen, indem man die anderen Unternehmen, die man dafür braucht, besticht. Oder indem man Politiker besticht oder indem man Vorstände besticht oder was auch immer. Und das muss ja nicht immer nur Bargeld sein. Es muss muss ja nicht immer gleich 100.000 Euro an irgendwen überweisen. Es reicht ja schon, wenn du jemandem, einfach mal mitnimmst zu so einer netten kleinen Tour auf die Malediven. Ah, ich selber kann eigentlich gar nicht mitkommen, aber du kannst auch alleine fliegen.
Hm.
Und ich glaube, es ist halt häufig eher diese verdeckte Geschichte. Ich glaube, dass mit diesem offensichtlichen Schmiergeldern, die da nach Panama geschickt wurden und so, war schon eine sehr offensichtliche Form von Korruption am Ende des Tages. Es gibt prinzipiell eine bestimmte Art von Persönlichkeit, ich habe da eine Studie dazu gelesen, es war eine Doktorarbeit, die eine komplette Erhebung gemacht hat, welche Persönlichkeitsmerkmale Menschen haben, die anfällig für Korruption sind.
Spannend.
Und zwar zeichnet diese Menschen eine hohe Impulsivität aus, krasser Erlebnishunger, also so, jetzt wollte ich gerade sagen Attention-Seeking, aber es ist...
Sensation-Seeking?
Dankeschön. Es ist Sensation-Seeking. Genau, dann Offenheit für Gefühle an sich.
Oh, darf ich noch eins raten?
Ja.
Leistungsorientierung vielleicht? Empathielosigkeit?
Es steht Psychopathie mit drauf, also würde ich das gelten lassen, ja.
Das macht Sinn.
Drei haben wir noch.
Zielstrebigkeit vielleicht. Ehrgeiz. Pflicht.
Pflichtbewusstsein. Pflichtbewusstsein spielt da viel mit rein.
Mhm.
Freimütigkeit. Weil ich würde behaupten, du musst auch ein bisschen...
Muss bereit sein, deine Moralprinzipien etwas zu weiten und zu dehnen.
Ich dachte, freimütig heißt eher, dass man so unbefangen Dinge ausspricht. Weil du musst eher in der Lage sein, auch einfach mal zu sagen, du, können wir das nicht irgendwie anders lösen?
Ach so, ja, ich dachte eher so freimütig in den Grenzen deiner Moralvorstellungen. Deiner Werte und Prinzipien.
Ja, prinzipiell ja, aber wir sind noch bei Persönlichkeitseigenschaften.
Oh, okay.
Das wäre ja eher so eine Einstellung, zu sagen, ich bin gewillt, das zu. Ja, aber es ist Freimütigkeit, also so von der Leber weg quasi sagen können, du, für einen Fuffi mache ich's. Und Integrität, was ich sehr interessant fand.
Integrität?
Mhm. Du musst integer sein und gleichzeitig impulsiv, freimütig, offen für Gefühle, pflichtbewusst und ein bisschen psychopathisch, schadet nicht.
Irgendwie widerspricht sich das für mich.
Ich fand's ganz interessant.
Aber wie wurde das begründet? Warum Integrität? Wie passt das da rein?
Ich guck's kurz nach. Es geht bei den psychologischen, das hätte ich glaube ich vorher sagen müssen, es geht bei den Personenmerkmalen nicht darum, dass sie besonders hoch ausgeprägt sein müssen, sondern es geht darum, dass sie einen Einfluss darauf haben, ob jemand korrupt ist.
Ach so, okay.
Das heißt, jemand ist logischerweise nicht so besonders integer, eher psychopathisch, hat vielleicht ein hohes Pflichtbewusstsein, je nach Motivation. Hohes Pflichtbewusstsein und Korruption ist anerkannt, dann... Bin ich korrupt?
Ja.
Also, um es jetzt richtig flach zu formulieren.
Ja, ja.
Niedriges Pflichtbewusstsein, aber ich habe Bock, richtig Kohle zu verdienen. Scheiß auf meine Pflicht, dann bin ich auch korrupt.
Ja, ja.
Ich könnte aber auch ein niedriges Pflichtbewusstsein haben und sagen, ich bin nicht korrupt, weil es mir egal, ob ich mein Ziel erreiche oder nicht. Oder ein hohes Pflichtbewusstsein und sagen, ich kann nicht korrupt sein, weil meine Pflicht sagt mir, ich darf nicht.
Mhm.
Freimütigkeit, ich glaube, das hat was damit zu tun, wie freimütig du bestimmte Dinge ansprichst. Und wie, wie dreist du eigentlich am Ende des Tages auch dabei bist. Dann die Offenheit für Gefühle. Ich glaube, das hat ehrlich gesagt, ist wahrscheinlich, je nachdem, auf welcher Seite du bist, hilfreich, wenn du die Gefühle der anderen Person verstehst, weil du dann weißt, was sie will.
Ja.
Aber das hat für mich eher was Manipulatives.
Mhm.
Erlebnishunger, glaube ich, wenn der oben ist, hast du Bock auf Korruption, weil das ist so ein Nervenkitzel.
Ja.
Und Impulsivität ist, glaube ich, das gleiche Ding.
Mhm.
Insbesondere, wenn man überlegt, dass es diese Gelegenheits- Korruption gibt. Und wenn man dann sagt so, ja, komm, machen wir jetzt.
Mhm.
Passt schon.
Ja, komm.
Die Werte, die Korruption beeinflussen bzw. beeinträchtigen, sind zum einen Macht, dann Konformität und Universalismus. Und je höher der Wert Macht quasi ist in einer Person, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für die Entscheidung für korruptes Handeln. Je höher die Ausprägung Konformität ist, desto niedriger die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand korrupt handelt. Und je höher der Wert Universalismus ist, desto niedriger die Wahrscheinlichkeit für korruptes Handeln. Das heißt, wenn man eher Universalismus und Konformität als Werte hat, dann ist man im Grunde geringer wahrscheinlich jemand, der Korruption zugeben wird. Oder sich der Korruption hingeben wird.
Hingeben, ja. Sich verführen lassen würde.
Genau. Und als letztes ist natürlich die Einstellung relevant der Person. Also was ist meine Einstellung zu Korruption? Finde ich das ab und zu okay? Finde ich das bis, weiß nicht, ab einer Summe von 50.000 Euro okay, dass ich sage, ich habe meinen Preis, aber ab da würde ich es machen? Oder sage ich, Korruption geht für mich auf gar keinen Fall. Oder sage ich, das kommt drauf an.
Oder ich mache es schon für einen Fünfer.
Genau. Also das kommt extrem darauf an, was die Person für eine Einstellung hat. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die Einstellung extrem geprägt wird von dem Umfeld, in dem die Person arbeitet oder aufwächst oder sich verhält, bewegt. Und ich könnte mir in gerade diesen politischen Systemen halt vorstellen, dass wenn du da mit Unternehmern zusammenarbeitest oder Leute kennenlernst, bei denen das völlig normal ist und dir erzählen, hey, du kannst super easy money machen und dir da sehr smarte Wege aufzeigen, wie das in vielen Fällen, zumindest nach meiner Recherche, in vielen Fällen bei maltesischen Regierungsmitgliedern gewesen ist, die einfach Geschäftsleute kennengelernt haben und sich da entschieden haben, korrupt zu sein, ist das halt auch eine Frage des Umfelds. Und deswegen wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht, dass da gleich mehrere Regierungsmitglieder hops gegangen sind. Und ich glaube, auch am Ende des Tages kannst du es nicht jedem nachweisen. Aber ich fand es irgendwie ganz interessant, mir anzugucken, wie kommt es eigentlich dazu und was sind so die Faktoren, die das beeinflussen. Aber zum Thema Korruption gibt es noch so viel mehr psychologisches Hintergrundwissen. Das heißt, betrachtet das hier mal als Folge 1 zum Thema Korruption. Irgendwann machen wir nochmal eine Folge dazu, weil ich das echt richtig interessant finde. Und vielleicht verwandeln wir uns dann auch ganz, ganz kurz in so einen kleinen Wirtschaftspsychologie-Podcast und erzählen euch, wie ihr organisatorische Strukturen aufbauen könnt, die möglichst viel gegen Korruption unternehmen.
Ich dachte gerade, jetzt kommt und zeigen euch, wie ihr Strukturen aufbauen könnt, wo richtig viel Money machen könnt. Komm in die WhatsApp-Gruppe.
Vielleicht auch das.
Ah, schön, schön.
Ja. Also, zum Ende hin möchte ich euch noch ein, zwei kleine Facts mitgeben, wie verbreitet Korruption eigentlich in unterschiedlichen Ländern ist. Der CPI ist der weltweit bekannteste Korruptionsindikator und wird vom Internationalen Sekretariat von Transparency International erstellt. Und er listet die Länder eben nach unterschiedlichen Plätzen, also rankt quasi die Länder nach Level an Korruptionsgrad. Bei dem CPI ist 0 ein sehr hohes Maß an wahrgenommener Korruption und 100 ist keine wahrgenommene Korruption. Das heißt, du kriegst quasi Punkte, wenn du gut bist, also wenn es wenig Korruption gibt. Es gibt 13 einzelne Einzelindizes von 12 unabhängigen Institutionen. Jetzt wisst ihr viel mehr über den CPI, als ihr je wissen wolltet, aber ihr seid besser informiert als vorher. Und zwar beruht der CPI auf Daten aus der Befragung von Expertinnen und Führungskräften und bewertet den öffentlichen Sektor, also Politik und Verwaltung. Und es erreichen mehr als 2/3 der 180 Länder weniger als 50 von 100 Punkten. Das heißt, in mehr als 2/3 der Länder herrscht ein ziemlich hohes Maß an Korruption weltweit. Also wir haben ernsthafte weltweite Korruptionsprobleme, aber ich denke, das ist für niemanden eine Überraschung. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 43 von 100 Punkten. Dänemark liegt mit einem CPI von 90 Punkten konkurrenzlos an der Spitze. Direkt danach kommen Finnland, Neuseeland und Norwegen. Das heißt, das sind die vier Länder mit der wenigsten Korruption weltweit. Die letzten Plätze weltweit haben der Südsudan, Syrien, Venezuela und Somalia. Und da erkennt man halt, dass das Staaten sind, in denen die staatlichen Institutionen, sagen wir mal, nicht 100% existieren, beziehungsweise sehr bröckelig, bröselig sind und es halt extrem viele gewaltsame Konflikte gibt. Und für diejenigen, die wissen wollen, wo Deutschland 2023 lag, wir haben einen CPI 2023 von 78 Punkten gehabt und erreichen den 9. Platz weltweit. Also Deutschland ist im internationalen Vergleich ein sehr wenig korruptes Land.
Das ist doch schön. Jetzt habe ich aber zum Abschluss noch eine Frage. Mhm. Wie korrupt ist der Korruptionswahrnehmungsindex?
Berechtigte Frage. Aber ich glaube, da dieser Index von 12 unabhängigen Institutionen wurden die 13 Indizes festgelegt. Also jede durfte quasi einen Bereich, der gemessen wird, festlegen. Von daher, selbst wenn von denen 2 korrupt waren, sind es 10 nicht gewesen. und die Ergebnisse, anhand derer diese Indizes quasi dann gescored werden oder wie hoch ein Land scored, das wird von ganz vielen Experten und Führungskräften zusammengetragen. Das heißt, selbst wenn da jemand korrupt ist, lassen die sich nicht alle bestechen.
Tja, hoffen wir das doch mal.
Wir hoffen es. Ich würde aber sagen, dass die Tatsache, dass beispielsweise der Südsudan nicht so gut abgeschnitten hat, obwohl er als eines der korruptesten Länder überhaupt gilt, irgendwie dafür spricht, dass die nicht bestechlich sind, weil sonst wäre der Südsudan wahrscheinlich sehr viel weiter oben, wenn er seine Experten bestechen würde.
Oder er hat einfach zu wenig Geld, um genug auf den Tisch zu legen, um hochzukommen.
Auch das wäre möglich, wobei ich mir jetzt ehrlich gesagt die Frage stelle, ob die Führungskräfte und die Experten aus den jeweiligen Ländern kommen. Und ich werde das für euch recherchieren, weil irgendwie hat mich das Thema Korruption total gecatcht. Und wir veröffentlichen das noch auf Instagram.
Jetzt vertrauen wir gar niemandem und nichts mehr.
Ehrlich gesagt hatte ich danach wirklich ein ziemliches Vertrauensproblem insgesamt, weil allein diese Panama Paper Affäre ist so ein riesiges Ding und diejenigen, die sich damit auskennen werden, wissen, dass ich das nur ganz, ganz, ganz oberflächlich, wenn überhaupt, angesprochen habe, weil es einfach eine so unglaublich große Geschichte ist. Dass wir das in einem Sci-Crime-Podcast sicherlich nicht aufarbeiten können.
Wir entschuldigen uns im Voraus für all die Trust-Issues, die wir heute mit der heutigen Folge geschaffen haben. Uns geht's genauso wie euch.
Ja. Und ich würde zum Ende gerne noch einmal kurz ein bisschen ernster werden. Und zwar würde ich mir wünschen, dass wir hoffentlich durch diese Folge alle sehr viel Respekt haben vor Daphne Galizia. Dafür, dass sie das aufgedeckt hat und dafür, dass sie das öffentlich gemacht hat und angesprochen hat. Und damit am Ende sogar dafür gesorgt hat, dass das EU-Parlament Malta genauer unter die Lupe nimmt, was das Thema Korruption angeht. Ich habe sehr, sehr viel Respekt vor ihrer Entscheidung und sehr, sehr viel Respekt vor ihrer Lebensleistung. Und deswegen war es mir auch wichtig, diesen Fall und diese Geschichte mit euch zu teilen, weil ich finde, dass sie, ob man jetzt mit ihr übereinstimmt oder nicht, für ihr Engagement und ihre Leistung sehr viel Respekt verdient.
Und damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Wir sagen, seid lieb zueinander, lasst euch nicht bestechen und tschüss!